Ja, grüß Gott. Schönen guten Tag. Schön mal wieder in Königsbrunn zu sein, so nach all den Jahren so. Ihr seid sicher, ich kenne euch ja noch so als ganz sportliche, aktive Gemeinde, so aus meinen vergangenen Tagen. Vor Corona, wie immer, ja. Und ihr schaut sicherlich, also ich vermute das jetzt einfach, ich unterstelle das euch. Wer von euch schaut gerne Sport-Live-Übertragungen? Gibt es hier jemanden, der das liebt? So, ihr dürft euch jetzt outen, das ist jetzt nicht super peinlich. Also vielleicht ein bisschen, aber... Also ich möchte es jetzt kontern. Ich hasse Sport-Live-Veranstaltungen. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Ja? Also... das im Fernsehen sich anzuschauen, also ich meine, ohne Mist so Leuten beim Schwitzen, beim Biathlon zuzugucken, ist überhaupt nicht mein Ding. Also kannst du mich mit jagen? Und ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Also wenn das im Fernsehen kommt oder sonst irgendwo, ich schalte einfach weg, es interessiert mich nicht. So ist das bei mir, ne? Ihr seid das sicherlich anders, aber Ich quäl mich schon bei Fußball. Also ich habe dann ab und zu, ne, kriege ich dann so nationale Gefühle und gucke dann doch der Nationalmannschaft mal bei irgendeinem wichtigen Turnier zu. Aber ansonsten, nee. Was das Tragische ja an so Sportsachen ist, das kennt ihr sicherlich auch, also ist, wenn du verlierst. Ja, das wird dann auch noch live in alle Welt ausgestrahlt, dass du es vermasselst. Das finde ich, ja, also das sind so die Momente, das ist doch eigentlich schlimm. Also an der Stelle ist in der Sport-Live-Übertragungen sowas wie die Berichtung von der Kleintierzüchterversammlung, das will eigentlich dann niemand wissen. Ja? Wenn du den vierten Platz gemacht hast oder wenn die Nationalmannschaft in das kleine Finale darf, dann freuen sich auch alle, wenn es irgendwie um dritten Platz oder vierten geht, da jubeln alle, wir sind mit dabei. Ich meine, wer verliert, wer irgendwie den vierten Platz macht bei Olympia, ja, das ist halt schade. Ne? Da wirst du gar nicht groß erwähnt. Ne? Die drei, die da oben auf dem Podest stehen, das sind die Glücklichen. Und dann hast du vielleicht noch das Glück, dass kurz dein Name genannt wird. Ja, so und so, eine große Enttäuschung für Deutschland, hat nur den vierten Platz gemacht. Was für eine Schande, du gehst nicht in die Olympianalen ein, das ist völlig uncool. Und das war's dann. Ne? Und das ist doch so. Also jetzt mal ehrlich, wer verliert schon gerne? Das fängt schon bei Brettspielen an. Das ist kein großer Genuss, da dabei zu verlieren. So. Ich werde im Moment von meiner Kleinen immer bei Memory abgezockt. Das ist sehr tragisch zu merken, dass die geistigen Kapazitäten nachlassen. Oder im Schulsport, ja, wer verliert schon gerne? Niemand. Also, und ich muss jetzt euch was gestehen. Dummerweise habe ich heute ein Thema, bei dem es ums Verlieren geht. Das habe ich mir rausgesucht und es geht heute um Verse, die sich ganz explizit ums Verlieren drehen. Und das sind so Verse, die überhaupt nicht nett sind, überhaupt nicht schön. Das sind nicht so diese Wohlfühlverse, die man gerne auf so Bibelkärtchen druckt oder sich an die Wand hängt. Und das sind so Verse, also mit denen ich schon auch, ne, manchmal meine liebe Not hat, wenn ich sie lese, weil da drin es um Selbstverleugnung geht, um Leiden, um die Aufforderung, ein Hinrichtungsinstrument zu tragen. Also das ist ja nichts, was man so unbedingt als Hobby hat. Und es sind auch so Worte, die, wenn man falsch versteht, dem Glauben ganz viel Freude rauben können. Dafür sind sie nicht gedacht, also dafür sind sie von Jesus auch nicht gesagt worden. Und ich möchte euch diese paar Verse mal vorlesen, in denen es ums Verlieren geht. Die gibt es noch an mehr Stellen in den Evangelien, aber ich habe das Matthäus-Evangelium auserkoren und da steht es in Matthäus 16. Es sind nur zwei kleine Verse, 24 bis 26 und vielleicht kennt ihr die ja. Da heißt es, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinen Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Wie gesagt, es gibt da ein paar andere Varianten noch in den anderen Evangelien, aber mal ehrlich, die Worte gehören jetzt nicht zu den schönen Jesu-Worten, also die haben es in sich und das ist jetzt nicht das Wellness-Evangelium an der Stelle. Und es gibt aber auch so eine christliche Tendenz, teilweise auf dieses Verlieren und dieses Selbstkasteien so richtig abzufahren. Vielleicht habt ihr das auch schon mal mitbekommen, diese Überzeugung, dass wenn Glaube nicht irgendwie wehtut, wenn das nicht irgendwie blöd ist, dann ist das auch kein richtiger Glaube. Wenn ich nicht dabei kräftig leide, dann mache ich was falsch. Und meine Meinung an der Stelle ist, wer diese Worte so versteht, die Jesus da sagt, der hat die irgendwie falsch verstanden. Und das bringt mich gleich zu meinem ersten Gedanken heute, und zwar mein erster Gedanke ist falsches Verlieren. Es gibt sowas wie falsches Verlieren im Glauben. Ich bin irgendwann mal so als Teenie, glaube ich, zum Glauben gekommen, wenn ich mich erinnere, und in meiner Jugend und dann auch gerade in meinem Theologiestudium, ich habe in Tabor studiert, da hatten wir das immer mit diesem christlichen Phänomen zu tun, also mit diesem, du musst irgendwas verlieren, du musst dich selbst verleugnen. Das Schöne ist, das gehört auch in Tabor mit zu so einem Losungsspruch, den sich das Werk irgendwie gegeben hat. Und du triffst immer auf Leute, die immer dann, wenn dir irgendwo Sachen Spaß machen und schön sind, es dir dann auch vermiesen können. Genau mit diesen Versen, mit diesen Sätzen dann sagen so, jetzt ist mal hier verlieren und Selbstkasteien angebracht. Mal eine Runde Selbstverleugnen wäre gut, nicht so viel Spaß haben. Ich habe da aus meiner Jugendzeit zig Beispiele, mir ist da ganz viel eingefallen, ich bin da, glaube ich, schwer traumatisiert oder so. Ich habe ein Beispiel von einem, das habe ich noch heute so vor Augen, der hat uns dann erzählt, ja, er ist zum Glauben gekommen, und dann ist ihm erklärt worden, wie kannst du Rockmusik hören? Wer an Jesus glaubt, kann solche Musik nicht mehr hören. Das geht nicht. Und dann hat er alle seine Schallplatten, die er hatte, in den Müll geworfen. Aus tiefer Überzeugung raus. Ich glaube auch, dass das vielleicht an mancher Stelle manchmal angebracht ist, Sachen hinter sich zu lassen. Ich will das nicht lächerlich machen. Nur ich bin dem Mann Jahre später wieder begegnet, der uns damals in meiner Jugendzeit erzählt hat, da habe ich alles in Mülleimer, und er hat dann Jahre später gesagt, das ist schon schade, er hat ein paar echt schöne Beatles-Platten damals dem Tod geopfert. So mit Abstand hat er gemerkt, irgendwie, das war falsches Verlieren, eigentlich ging es nicht darum, all die Sachen wegzuwerfen. Oder wir hatten noch so Debatten in der Jugend, wie kannst du am Samstag in die Disco gehen, am Sonntag ist Gottesdienst, geht gar nicht, tanzen, schwierig. Oder in Tabor, da wo wir studiert haben, da gab es so eine Ecke, das darf man jetzt darf ich es erzählen, ne? Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Das war oben auf dem Parkplatz. Auf dem Gelände durften wir kein Alkohol trinken. Das war damals noch tabu. Ja, da waren wir heilig, wenn wir die Mauern da betreten haben. Aber es gab den Parkplatz und da gab es eine Bank. Und jetzt könnt ihr euch denken, was da auf dieser Bank passiert ist. Na, da saßen die Brüder und haben ein Bierchen getrunken. Und dann sitzt du da, es ist ein schöner, lauer Abend, die einzige Gelegenheit, jetzt ein Bier zu trinken, und dann kommt einer vorbei. Liebe Brüder, wir waren nur Männer da zu dem Zeitpunkt auf der Bank, deswegen, liebe Brüder, heute Abend ist Missionsgebetskreis. So, und dann kommt auch dieser Spruch, ja, wenn ihr das jetzt wirklich ernsthaft meinen würdet, na, dann würdet ihr jetzt mitkommen und das hier mit dem Bier sein lassen. Also bloß keinen Spaß haben, das ist nicht okay. Das gibt so eine seltsame Grundhaltung, ne? Nicht bei allen Christen, nicht überall, aber es gibt so einen Ton manchmal unten drunter, ihr kennt den sicherlich nicht in Königsbrunn, ihr seid nicht so, aber so ein Grundton unten drunter, so selbstverleugnend, das heißt im christlichen Glauben möglichst keinen Spaß haben, das muss irgendwie schwierig sein alles, das darf dir keine Freude machen. Und das auch möglichst dann da, wo ich in Gemeinde mit dabei bin. Ja? Also Glaube darf kein Zuckerschlecken sein. Also wenn du, am besten suchst du dir dann in der Gemeinde irgendeine Mitarbeit aus, die du super ätzend findest. Ja? Also wenn du keine Teenager magst, dann mach doch Teenie-Arbeit. Das ist gut für Selbstkastei, ne? Das ist Leiden, das ist schön. Da werden sich alle drüber freuen, dass du jetzt im Teenie-Kreis bist. Wahrscheinlich, ne? Oder du bist jemand, der überhaupt nicht gerne mit Leuten kommuniziert und redet. Ja, du lieber machst du die Kasse in Gemeinde, das findest du toll, aber dir hat jemand gesagt, du musst ja dein Kreuz auf dich nehmen. Also hast du dich bereit erklärt, die Schriftenmission draußen in der Fußgängerzone zu machen, mit so einem Tisch. Bist du jeden Samstag unterwegs und da ist das Leiden massiv. Das ist falsches Verlieren, ehrlich. Das ist was man irgendwie manchmal in Gemeinde eingeimpft kriegt, ne, dass Glaube wehtun muss, dass das schlimm sein muss. Ne. Es gibt genug Chancen, dass Glaube auch wehtut. Ne. Da gibt es genug Möglichkeiten auch sonst. Das müssen wir nicht selbst noch produzieren, indem wir uns irgendwie selber irgendwie einen Stachel ins Fleisch rammen und sagen, ja, das ist wirklich ganz schlimm hier, was ich mache. Das ist was ich mich persönlich fragen muss, ne? Wenn ich im Glauben irgendwie was auf mich nehme, Nachteile in Kauf nehme, diese Frage, ne, ist das nicht vielleicht falsches Verlieren? Nicht alles, was schwierig ist, nicht alles, was mir nicht gefällt, nicht alles, was Leid verursacht, fällt in diese Kategorie des Verlierens. Und sich da, ne, ganz ehrlich die Frage stellen, wie ist das bei mir? Wie stelle ich mir das beim Verlieren vor, für mich? Und dann auch mal ganz ehrlich zu fragen, wie stelle ich mir das für andere vor? Und wenn das nicht zusammenpasst, ja, wenn du für dich dieses Verlieren Selbstkasteien anders siehst, als für andere, ne? Andere dürfen schon mehr verlieren, ja, dann rentiert es sich auch darüber, mal mit Jesus, mit Gott ins Gespräch zu kommen, warum bei anderen das Level für Verlieren höher sein muss. Es ist so, es gibt unter Christen so ein falsches Verlieren, das Jesus gar nicht so gewollt hat, und das Paradoxe daran ist, wir können das oft sehr gut begründen, ja, da gibt es sehr gute, fromme Begründungen, die man da sagt und raushaut. Und ich möchte jetzt drauf kommen, was heißt es eigentlich, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen? Was bedeutet das wirklich? Was Jesus hier an der Stelle meint, ist nicht, ich nehme mal ein bisschen Nachteile in Kauf, sondern Jesus meint damit, ich schaue nicht mehr auf mich, ich schaue nur noch auf Jesus. Wenn Jesus diese Worte sagt, dann spricht er einen absoluten Prioritätenwechsel an, um eine völlige Veränderung meines Blickwinkels. Ich kümmere mich nicht mehr um meinen Willen, sondern ich kümmere mich um den Willen Gottes. Da geht es um eine komplette Neuausrichtung. Und diese Neuausrichtung, ja, das kann in meinem Leben Schwierigkeiten, Probleme, manches Leid verursachen, keine Frage, das kann passieren. Das spricht Jesus hier auch an. Und ich habe dafür ein ganz gutes Beispiel in der Bibel gefunden, der das sehr radikal und sehr forsch macht. Das ist Paulus, der Apostel. Das ist ja verrückt, wenn man mal seine Geschichte so ein bisschen sich anschaut, dann stellt man bei dem so fest, der kommt zum Glauben und dann dreht er sein Leben komplett um. Ja, er beginnt diesen Auftrag Gottes zu leben, und das ist bei Paulus sehr radikal an der Stelle. Ja, der wird nicht nur so ein bisschen Christ, so folgt Jesus so ein wenig nach, sondern der macht das komplett durch. Und der wird nicht ein christlicher Rabbi, ein christlicher Schriftgelehrter, der etwas Jesus mit an Bord hat, sondern Paulus wird der Apostel der Heiden, so bezeichnet er sich. Der reist durch den ganzen Mittelmeerraum, um von Jesus zu erzählen, um diesen Auftrag nachzugehen. Und wenn man jetzt sein Leben anschaut, dann, wenn man das kapiert, ja, wo der überall unterwegs ist, was der alles dafür macht, und wenn man dann noch mitkriegt, was Paulus für Nachteile an mancher Stelle dafür einkassiert. Das ist nämlich überhaupt nicht einfach, den seine Missionsreisen. Das ist nicht alles nett. Das ist nicht die nette Kreuzfahrt im Mittelmeer, wo der ein bisschen rumdümpelt und Leuten da was erzählt. Der verliert auf diesen Reisen. Der wird dafür gehauen. Der hat Schiffbruch. Er kommt ins Gefängnis. Das ist alles nicht einfach. Und trotzdem macht er das. Und er lebt ein erfülltes Leben. Also ich finde das an dem Paulus immer wieder bewundernswert. Ja, der sitzt im Gefängnis und sagt, es ist so gut, dass ich bei Jesus bin. Das ist das Beste, was mir jemals passieren hat können. Und er verliert ja unglaublich viel. Ja, der hätte eine tolle Karriere irgendwie als Schriftgelehrter im Judentum machen können. Der war ja bestens ausgebildet. Er hätte ein schönes, überschaubares, planbares Leben gehabt. Und jetzt reist er durchs Mittelmeer. Gründet irgendwelche kleinen Gemeinden. Ihr dürft euch das auch nicht so vorstellen, dass das so riesen Gemeinden waren, dass der lauter so Mega-Churches da irgendwie hingepflanzt haben. Das waren oft sehr kleine Läden. Das macht er. Und am Ende gewinnt er so viel dabei. Er verliert, aber trotzdem gewinnt er. Das muss man sich. Ich kann euch das nur empfehlen, mal dieses Leben von Paulus euch irgendwie anzuschauen. Da wird dieses Prinzip so deutlich, was es heißt, zu verlieren und trotzdem zu gewinnen. Und mir ist auch klar, ne? Ich habe jetzt den Paulus genommen, das ist jetzt natürlich das Top-Beispiel. Ja? Ich meine, wir können ja jetzt nicht alle Apostel der Heiden werden, also klappt ja nicht. Ne? Es können auch nicht alle irgendwie auf dieses Level kommen. Aber da sich ein Beispiel dran zu nehmen, zu überlegen, was heißt das für mich? Weil Selbstverleugnung begrenzt sich ja nicht nur auf irgendwie so jemand wie Paulus oder ja, dafür haben wir Leute dann in der Gemeinde angestellt, die nennen sich Pastoren, die sollen das auch noch kräftig machen, und für alle anderen, ja, da haben wir ja die. Diese Frage nach der Priorität, nach dem, wofür lebe ich mein Leben, die geht uns alle an. Die trifft jeden von uns, der hier in diesem Raum sitzt. Ne? Ob er lange dabei ist, kurz dabei ist oder vielleicht hast du auch noch keine Ahnung vom Glauben, weiß gar nicht so richtig, was ich hier erzähle. Diese Frage betrifft jeden. Als Christ ist es nicht diese Frage, ne? Wie kann ich jetzt Gott irgendwie in meinem Alltag so integrieren, dass das ein schönes, nettes Leben wird? Wie kann Gott meinen Alltag irgendwie bereichern? Wie kann das alles nett sein? Sondern die Frage ist doch, wie kann ich Gottes Alltag bereichern? Die Frage ist nicht, was kann Gott für mich tun, sondern was kann ich für Gott tun? Wo habe ich die Möglichkeit, in meinen Alltag Gott an die erste Stelle zu setzen? Wo muss ich das vielleicht auch ganz dringend machen? Wo mache ich das nicht? Wo ist das bei dir dran? Na, wo bist du da am Überlegen, mal Prioritäten zu setzen, vielleicht Sachen hinten anzustellen und vielleicht auch mal auf Dinge zu verzichten, weil es um Gott und um sein Reich geht? Vielleicht in der Gemeinde eine Mitarbeit mit anfangen. Oder auf der Arbeit zu sagen, ja, ich verzichte auf den Posten, weil der nicht zu meinen Überzeugungen passt oder weil ich dann die Zeit nicht mehr habe, um mich für Gott einzusetzen. Oder an mancher Stelle vielleicht auch mal als Christ aus der Deckung rauszukommen und zu sagen, das glaube ich aber. Das hat irgendwie noch keiner mitbekommen sonst. Und wo geht es darum, für andere mal da zu sein und sich nicht nur um mich zu drehen? Na, wo muss ich vielleicht mal Abstriche machen? Wo kann ich mal verlieren? will euch da mal an der Stelle einfach herausfordern. Und das Schöne an Gemeinde ist, dass man ja da nicht alleine ist. Dass das ja nicht jeder für sich selber ausmachen muss. Ihr habt ja hier Leute, mit denen ihr darüber reden könnt. Ihr habt Hauskreise, ihr habt irgendwie Gemeinschaft, Beziehungen mit Menschen. Dann sagt das doch und lasst euch auch an den Stellen mal begleiten und helfen zu sagen, ja, ich würde das gerne machen, aber mir fällt das so unglaublich schwer, das zu tun, ja, irgendwie jetzt hier aus der Deckung rauszukommen und zu sagen, ja, ich gehe da in so eine komische... Dann sprecht das doch mal an. Das hilft unglaublich gerade so beim Verlieren und diesen Fokus in Richtung Jesus zu kriegen. Und ich will jetzt noch einen Aspekt mal anbringen, was das heißt, dieses Kreuz auf sich zu nehmen. Das klingt ja immer erstmal so unglaublich hart. Und ein Aspekt von diesem Kreuz ist, dass Jesus sich für andere aufgeopfert hat, für uns aufgeopfert hat. Das ist das, was Jesus macht, wenn er da an diesem Kreuz hängt. Er tut das für mich, er tut das für euch, er tut es für andere. Und das ist einer dieser Aspekte, das Kreuz auf sich zu nehmen, was für andere zu machen. Und vielleicht deswegen auch Schwierigkeiten und Nachteile in Kauf zu nehmen. Was kann ich für andere machen? Wo nehme ich mir Zeit dafür? Wo schaue ich weg von mir und bin für andere da und unterstütze sie? Und ich habe darüber nachgedacht und mir sind da einige schlimme Beispiele aus meinem Leben oder schöne Beispiele, je nachdem, wie man es sieht, eingefallen. Für andere da zu sein. Es war bei meinem Dienstbeginn war das ganz so 2003 schon. Da habe ich Teenie-Arbeit gemacht. Und irgendwann kamen dann so Eltern bei mir an und haben gesagt, unser Sohn, Katastrophe in der Schule und es wird nichts und Latein und damit kommt er überhaupt nicht klar mit Grammatik und du hast doch Latein gehabt und du kennst dich doch mit sowas aus und kannst du dir vorstellen, mit dem sich mal zusammenzusetzen und mit dem vielleicht, das würde dem einfach gut tun. Jetzt dürft ihr euch das mal vorstellen. Ne? Freitagsabends, ich bin immer eine Dreiviertelstunde zu dieser Gemeinde gefahren, um dann da Teenie-Kreis zu machen. Das hat für mich damals bedeutet, irgendwie eine Stunde mindestens früher loszufahren, noch ein bisschen mehr, um dann mit einem 15-jährigen Teenager, der also voller Begeisterung für Latein war, der also dieses Fach liebte, mit dem Latein-Nachhilfe zu machen. Mir da Zeit zu nehmen. Ne? Das ist für mich eine Ebene, das Kreuz auf sich zu nehmen, weil das war nicht der Punkt, dass es mir in irgendeiner Form Freude gemacht hat, lateinische Grammatik mit jemandem zu pauken, der völlig unwillig war. Ich habe das gemacht, weil ich in dem damals so viel Potenzial gesehen habe und gesehen habe, wie der sich im Glauben angefangen hat, da zu bewegen und so die ersten Schritte zu machen. Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist keine schöne Zeit, ne? Lateingrammatik. Aber ich habe mir gedacht, gut, das ist eine Chance. Das ist jetzt natürlich die schöne Geschichte, weil, okay, Latein hat nicht geholfen, ne? Das war nix. Aber der ist heute noch in Gemeinde mit dabei. Ja? Der gehört zu einer Gemeinde, ist da mit eine tragende Säule, hilft da und setzt sich ein. Und ich denke so, ja, das war wirklich eine ätzende Zeit, mit dem Latein zu machen. Aber diese Zeit hat sich so rentiert. Ne? Verlieren, um zu gewinnen. Und das für andere da zu sein, ja, keine Frage, ist nicht einfach in unserer schnellen, getakteten Welt. Aber dieses Kreuz mal auf sich zu nehmen, ne, wo nehme ich was für andere im Kauf? Na, wo hast du die Möglichkeit, in der nächsten Woche für jemanden da zu sein, dich für ihn einzusetzen? Weil am Ende ist es so, dass die Rechnung geht nicht immer auf, das will ich auch ehrlich sagen. Ne? Manchmal verlierst du einfach nur. Es gibt nicht immer nur Gewinn. Aber oft gewinnt man auch dabei, wenn ich was für Jesus tue in meinem Leben. Oft rentiert sich das, meine Priorität auf Jesus auszurichten. Und es ist meine feste Überzeugung, dass man da gewinnt, wenn man verliert. Und das ist was, was ich manchmal ein bisschen, ich finde das schrecklich schnulzig, so das als Pastor immer wieder zu sagen, ja, ich habe für diesen Job auch an mancher Stelle manches aufgegeben und ihr wisst das ja auch, wir haben jetzt irgendwie 2 Jahre mit diesem komischen Virus da hinter uns, ja, es hat nicht alles Freude gemacht und ganz ehrlich, euch kann ich es ja sagen, ne, weil wir sind jetzt hier unter uns, manchmal nervt mich Gemeinde auch ganz arg, ne? Also da denke ich mir so, ah, es hätte echt was Schöneres gegeben, ja, irgendwie was. Mir fällt dann, ich habe ja mal Biologie studiert, dann irgendwie im Labor zu stehen oder so, wäre auch nett. Und dann manchmal denke ich mir auch, hätte es unbedingt der landeskirchliche Gemeinschaftsbereich sein müssen, wo man immer zwischen allen Stühlen hängt und so. Ja, also ich habe diese Tage schon auch. Und wo ich manchmal auch mit dem Verlieren hade. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach dem Auftrag Jesu damals gefolgt. Ganz naiv und wie man so irgendwie als damals 21-Jähriger irgendwie ist, habe ich das gehört und bin dem nachgefolgt. Und bei all den Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, ja, das ist nicht alles leicht und schön und Zuckerschlecken und manches war auch wirklich verlieren und unangenehm, habe ich viel gewonnen. Das hat sich für mich so unglaublich rentiert, dass ich es immer noch wieder machen würde. Verlieren heißt gewinnen. Und wenn ich heute bei euch bin, dann fällt mir das auch ganz besonders nochmal ein, weil ich hier in Königsbrunn eine Zeit lang ja unterwegs war und ich habe ganz viel Teenie-Arbeit gemacht. Ne? Und Teenie-Arbeit ist ja manchmal so eine schrecklich undankbare Arbeit. So, mit Leuten, die nicht wissen, wie sie mit ihren Hormonen umgehen sollen und dann komisch drauf sind. Aber ich kann mich an so manche Luftmatratze, bei der die Luft abgelassen wurde, nachts bei mir erinnern. So in irgendeiner Turnhalle oder irgendwo in, wisst ihr, ist kein Spaß. Ne? Also so mit 14-, 13-Jährigen irgendwo in und dann keine Wasche. Das ist Verlust. Aber wenn du dann siehst, dass solche Leute im Glauben Fuß fassen. Und irgendwo in Gemeinde unterwegs sind. Vielleicht, ne, manch einer ist auch noch hier in Königsbrunn unterwegs oder die Teile sind sogar, ne, haben Theologie studiert und dann weißt du, was Gewinn ist. Und das möchte ich euch mitgeben. Ja? Du kannst vielleicht, ne, an der mancher Stelle sieht das erstmal nach einem großen Verlust aus oder es ist ein großer Nachteil oder du kaufst dir eine miese Nacht ein oder sowas, weil du was auch für andere gegeben hast, dich eingesetzt hast. Und es kann so viel bewirken in Gottes Reich. Deswegen verliert, um zu gewinnen. Amen.